Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 655 des Audiocasts zu CC2TV. Eigentlich sollte diese Folge schon vor einem Monat online gehen, aber ich habe ja auf der Homepage beschrieben, was schiefgehen kann, wenn etwas schiefgehen will. Ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und munter und habt einen schönen Urlaub gehabt. Eigentlich, die Urlaubszeit ist ja vorbei. Wer nicht, sollte sehen, dass er nach Hause kommt. Das ist gemein, wenn er noch jetzt noch Urlaub hat. Ja, und ich habe mir ein paar Themen ausgesucht. Nicht die Themen von vor einem Monat. Nein, da hat sich viel zu viel ereignet. Also ich musste schon wieder ein paar neue Sachen da zupacken und ein paar alte rausschmeißen, die mir dann im Nachhinein gar nicht mehr so wichtig erschienen, wie ich vorher dachte. Und ich denke, das ist jetzt keine Angeberei. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Thema. Ja, es ist das erste, aber ich meine eigentlich auch das unwichtigste. Haben Sie mitbekommen, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr ein neues Buchstabieralphabet geben wird? Das kennen wir doch alle so. Alphabet, ja, gibt es. Für Amateurfunk, für Militär, für Polizei, im zivilen Bereich und so weiter. Wir haben da verschiedene dieser Dinge. Und das meistgebrauchte, da nimmt man eben dann so Vornamen. A für Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar, D wie Dora und so weiter. Um, wenn man buchstabiert, den Buchstaben besser verständlich zu machen. So. Das steht irgendwo im der DIN 5009, also vom Deutschen Institut der Normung. Und jetzt will man das ändern. Warum will man das ändern? Und wieso will man das ändern? Naja, da hat man also festgestellt, dass diese Buchstaben, diese Worte, die man anstelle des Buchstabens verwendet, damit man besser versteht, worum es geht. Das sind 32 Buchstaben bzw. Buchstabengruppe, weil SCH kann man auch Schule nennen. Das ist zwar kein Vorname, ich kenne jedenfalls keinen, der so heißt. Ja, man hat eben festgestellt, dass es einen deutlichen Überschuss an Männernamen gibt, nämlich 16 männliche Vornamen und nur 6 Frauennamen. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Grund. Aber nicht nur das, sondern da hat irgendeine Antisemitismusbehörde wohl festgestellt, dass jüdische Vornamen, die im Dritten Reich aus dem diesen Abkürzungen da herausgestrichen wurden, dass die immer noch nicht mit vertreten sind. Heißt also, dass man so Nathan und David und so weiter gar nicht mehr da drin hat. Aus Nathan ist dann Nordpol gemacht worden, aus David wurde Dora, aus Samuel Siegfried. Ja, gut. Jetzt frage ich mich also, einmal sollen wir hier irgendeine Geschlechterparität bekommen, dann sollen möglicherweise noch Forderungen von Interessengruppen, die sich für gegen Antisemitismus aussprechen, erfüllt werden und was weiß ich nicht alles. Aber verdammt nochmal, was will man denn machen? Kann man es nicht einfach mal so lassen? Das kostet Millionen. Die sind schon seit über einem Jahr da dran, da irgendetwas dran zu ändern. Jetzt sind sie dazu gekommen, um es möglichst so als Kompromiss, damit man keinen auf die Füße tritt, durchzubekommen, hat man gesagt, okay, dann nehmen wir eben künftig keine Vornamen mehr, sondern Orte. Orte, die ein Autokennzeichen mit einem Buchstaben besitzen. Und jetzt hat man natürlich wieder das Problem, wie viel Ost- und wie viel westdeutsche Orte aus den Bundesländern man dann auswählen soll. Also man hat dann zum Beispiel genommen Chemnitz, Görlitz, Jena und 5 weitere Städte. Und man hat dann versucht, möglichst aus allen Bundesländern in irgendeiner Art, wie auch immer, etwas gerecht herauszuholen. Allerdings bei V hat man Vogtland genommen, also kein Ort, keine Stadt, sondern eine Region. Vechtal gäbe es auch, aber das wussten die vielleicht nicht. Vielleicht haben sie keinen Atlas. So, also die arbeiten schon seit einem Jahr daran. Und Das eigentlich sind sie angestoßen worden durch den Antisemitismusbeauftragten aus Baden-Württemberg, der aber jetzt auch keine jüdischen Vornamen da reinbekommt, denn es gibt ja keine Städte, die einen Vornamen haben, glaube ich jedenfalls nicht. Ja, und diese Fassung, die jetzt vorgestellt worden ist, das ist als Entwurf gekennzeichnet und da kann man noch mit Ideen und Kommentaren der Behörde sagen, pass mal auf, das oder so wäre es wahrscheinlich besser. Die endgültige Fassung soll dann Mitte 2022 bekannt gemacht werden. Bindend ist das natürlich nicht, aber absurd ist es schon. Und wenn ich mir überlege, dass diese Menschen natürlich bezahlt werden müssen, denn sie arbeiten ja auch, und dass das von unseren Steuergeldern bezahlt wird, dann frage ich mich manchmal, wer sowas anstößt, muss doch einen Knall haben, oder? Oder hat er vielleicht irgendeinen Namen, der ganz gern mit in diese Liste aufgenommen werden sollte? Etwas durchaus Sinnvolleres, wenn auch noch nicht direkt umsetzbar, habe ich im MIT Technology Review gelesen. Und zwar hat man da ein kybernetisches Hirnimplantat entwickelt, welches eine ganz komplexe Aufgabe übernimmt. Also keine KI, sondern hier hat man ein Implantat, das wird ins Gehirn eingesetzt und das kann oder soll Schmerzen erkennen. So, Schmerzen, das ist jetzt nicht irgendwo ein bestimmter Bereich im Gehirn, sondern es gibt dann ganz viele verschiedene Bereiche im Gehirn, die ausgelesen werden müssen und aus denen heraus man dann Schmerzen erkennen kann, ob da Schmerzen auftreten. Wir wissen ja, dass wir mittlerweile allein durch Denken Prothesen steuern können und sogar gesprochene Sprache oder sowas habe ich ja auch schon vorgestellt, dass es so etwas gibt. Und wesentlich komplexer ist es aber jetzt, diese Schmerzerkennung zu machen, weil das eben keine fest zugeordnete Hirnregion ist. Das Forschungsteam der New York University School of Medicine hat in diesem Bereich aktiv geforscht und kann nun Erfolge vorweisen. Man ist in der Lage, Schmerzen mit Hilfe dieses Implantats zu erkennen. Und im zweiten Schritt, nee, eigentlich ist es quasi gleichzeitig, auch eine Aktion auszulösen, um diesen Schmerz zu dämpfen. Nicht vollkommen abzuschalten, aber zu dämpfen. So, das macht man aber jetzt nicht, indem man da wie früher bekannt feine Drähtchen irgendwo in die Birne nagelt und dann leicht einen Stromschlag auslöst, sondern das wird anders gemacht. Sondern man schickt ein Signal in den präfrontalen Kortex. Und dieses Signal sorgt dafür, dass Schmerzen nicht so intensiv wahrgenommen werden wie ohne diese Signale. So, und ich sagte ja, man macht es anders, nicht mit Drähten, nicht mit Elektroden, sondern die Neuronen, die hier angesprochen werden müssen, die werden zuerst mal gentechnisch verändert, indem man sie lichtempfindlich macht. Und dann werden die durch Lichtsignale stimuliert. Man braucht also keinen direkten elektrischen Kontakt, keinen Draht zu den Neuronen, sondern man verändert sie einfach, dass sie auf Lichtreize reagieren und dann schickt man ihnen im Grunde genommen Lichtsignale, wenn man erkannt hat, dass im Gehirn Schmerzen angekommen sind oder Reize, die wir als Schmerz wahrnehmen. So, das heißt also nicht, wie das früher mal war, dass man hier dauerhaft irgendwelche Signale geschickt hat bei den ersten Versuchen, sondern hier werden nur Lichtsignale in dem Moment, wo wirklich Schmerzen auftreten, geschickt. Und das gibt keine Gewöhnung. Dadurch, dass hier keine Drähte ins Gehirn geschoben werden, gibt es keine Vernarbung. Und daraus käme ja dann eine Abkapselung, also eine unempfindlich werden gegen diese Signale, sondern hier einfach diese Lichtsignale. Man blinkt also die Neuronen einfach nur an und das war's. Es scheint, wenn sich das in der Forschung manifestiert, dass hier tatsächlich eine Methode gefunden worden ist, die sich noch auf andere Bereiche unseres Daseins ausüben können. Man könnte zum Beispiel durch diese Hirnstimulation auch gegen Alzheimer vorgehen. Man kann bestimmte Sachen von Depressionen damit behandeln, neuropathische Schmerzen zum Beispiel. All diese Sachen könnten so auf diese Art behandelt werden. Die Versuche dafür hat man an Rattenhirnen durchgeführt. Und da ist es so, dass man dann diesen Ratten einen Hitzereiz an die Pfote gegeben hat und konnte dann nachweisen, dass die Pfote gar nicht oder langsamer zurückgezogen haben. Wäre natürlich für viele Schmerzpatienten ein ganz, ganz großer Vorteil, dass sie nicht unendlich viele Medikamente schlucken müssen, die ja auch wiederum unendlich viele Nebenwirkungen haben. Und das könnte also schon für die Zukunft bedeuten, dass wir irgendwann einmal irgendwie einen kleinen Zusatzteil in oder auf die Birne genagelt bekommen, blinkt dann einfach die Neuronen an und sagen, denn hier, du, jetzt darfst du nicht mehr so schnell und so gut den Schmerzreiz weiterleiten. Fällt mir natürlich direkt erstmal ein, wenn das dann die üblichen bekannten Drecksäcke auf dieser Welt in die Hand bekommen und die würden ihre Soldaten schmerzfrei machen, sollte man lieber nicht daran denken. Aber wir können ja als Menschen in unserer unendlichen Kreativität nahezu alles missbrauchen. Und dennoch gibt es das und wir müssen lernen, das zu beherrschen. Also Migräne und solche Sachen fällt mir auch nur gerade ein. Ich kenne Menschen, die auch diese Probleme haben. All das könnte man auf diese Art und Weise sicherlich ohne Medikamente, ohne deren Nebenwirkungen in den Griff bekommen. Es wäre eine super Sache. Wir müssen nur vorsichtig sein. Seit dem Jahr 2021, also seit diesem Jahr, ist der Bund ja für die Autobahnen zuständig. Und er verwaltet die in der Autobahn GmbH, die dem Bund gehört. So, und da gab es ja nur viele, viel Theater wegen überhöhter Gehälter und Finanzierung von langfristig direkt vom Nutzer erhoben und so weiter. Also das Autobahngebühren dann. Das war alles gar nicht so einfach. Mittlerweile hat sich's ein bisschen beruhigt. Und jetzt tritt man zum ersten Mal in die Öffentlichkeit und will versuchen, ein etwas positiveres Bild darzustellen. Wenn man auf diese Autobahn GmbH auf die Homepage geht, da kann man eine App laden, die ich glaube ich seit dem 20. Juli schon, und die verspricht exklusive Daten rund um Autobahnen, Verkehrsdaten, Infrastruktur, Informationen und so weiter, alles was eben mit Autobahnen zu tun hat, in einer Anwendung zu liefern. Nutzer können sich über hunderte Webcams entlang der Autobahn selbst ein Bild über die Verkehrslage machen. Sehr sinnvoll, was? Ich sitze im Auto, möchte wissen, wie der Verkehr ist und gucke dann auf mein Dattelfon, was ich ja im während der Fahrt gar nicht anfassen darf. Muss man alles nicht verstehen. Das heißt, Autofahren sollen hier auch über Umleitungen aktuell informiert werden, Baustellen, Unfallstellen und so weiter. Und die Autobahngesellschaft, die sagt also, dass sie als erste diese entsprechenden Informationen weitergeben würde über diese App. Und das wäre dann eben schneller, als es bei Google Maps der Fall ist. Ja, in einer künftigen Version sollen die Autofahrer außerdem schon vor ihrer Reise sich darüber informieren können, ob auf ihren Reisestrecken oder auf welcher Strecke Baustellen geplant sind, die dann zum Zeitpunkt ihrer Reise aktiv sind und so weiter. Das ist kein Navigationssystem, das ist keine Routenführung, sondern nur ein Informationssystem. Ich kann also eingeben, von wo aus ich fahre oder fahren will und wohin. Und dann zeigt mir dieses Teil dann eben an, was auf meiner Strecke da aktuell los ist oder künftig los sein wird oder was weiß ich was. Jetzt am Anfang sind Apple Karten und Google Maps, die diese Daten von der Autobahn GmbH bekommen und auch einblenden können. Das heißt also, ich müsste über Google Maps meine Route planen. Diese Daten müssen eingebunden sein. Und dann könnte ich, ja, sage mal. Also erstens wenn ich diese Applikation herunterladen will, dann kann ich das nur bei Google in dem Play Store, heißt dieses Ding merkwürdigerweise immer noch. Und dazu muss ich natürlich mich da anmelden bei Google. Dazu muss ich natürlich die ganzen Geschäftsbedingungen von Google, diese, was weiß ich, wie viele zig Seiten in Englisch zum größten Teil, durchlesen und bestätigen, dass ich damit einverstanden bin, dass ich sie gelesen habe, dass ich mit den Geschäftsbedingungen und so weiter einverstanden bin. Sag mal, ihr Deutschen, ihr Laden, der von der Regierung da gegründet worden ist, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Könnt ihr diese Applikation nicht ganz einfach so zur Verfügung stellen? Muss ich wirklich erstmal die ganzen Bedingungen eines amerikanischen Datenmonsters akzeptieren, um eine mit deutschen Steuergeldern entwickelte Applikation, die fast schwachsinnig ist, nutzen zu können? Das kann aber nicht wahr sein. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Für mich ist es also ziemlich unglaublich, was hier wieder für einen Mist produziert wird. Der ganze Kram hat bis jetzt über 1 Million Euro Steuergelder verschlungen. Ich kann keine Routen irgendwo anlegen und irgendwo unterbrechen. Ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich nach Norddeutschland fahren will, einen Abstecher über Holland machen. Da gibt es diese Daten nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich kann meine Routen da nicht speichern. Ich habe keine Möglichkeit, einen Filter einzusetzen, wo ich hin will, was ich hin will, was ich wissen will. Es gibt nur E-Ladestationen auf der Strecke, sonst nichts. Ich glaube, jetzt seit kurzem erst. Am Anfang war es auch nicht dabei. Und das ist also irgendwo ziemlich merkwürdig. Also Daten zu laden, Daten zu finden, Städte zu finden, Orte zu finden, ist alles sowas von umständlich, sowas von nutzungsunfreundlich. Auf einigen Telefonen läuft es nicht. Ich habe also hier zum Beispiel gehört von Galaxy S7, dass man das darauf gar nicht laufen lassen kann und so weiter. Unbrauchbar, aber teuer. Kommt mir irgendwo bekannt vor? Gab es nicht mal da so eine Entwicklung eines Programmes für Corona, um zu gucken, ob ich mit Kontakt mit ihr? Auch das musste dann wieder über Google-Dienste laufen. Ich weiß nicht, wer denkt sich eigentlich sowas aus? Sind wir Deutschen zu blöd dazu, irgendwo eine zentrale Downloadstation hinzustellen, wo jeder Deutsche darauf zugreifen kann und sich die Sachen laden kann? Muss das über Google gehen? Ich glaube nicht. Irgendwann müssen doch mal die Politiker wach werden. Ich meine, so blöd kann doch kein Politiker sein. Es gibt doch gar nicht so blöde Menschen. Warum machen sie es denn nicht? Ach, ich tauche lieber ein bisschen in die Forschung ein. Da brauche ich mich nicht über die Dummheit der Menschen zu ärgern. Zum Beispiel, da haben doch Physiker gefunden, dass es Elektronen mit negativer Masse gibt. Negative Masse hört sich ja schon ganz schön merkwürdig an. Ja, und zwar, man hat das erkannt, weil dieses Material, ein Halbleiter, nach Anregung mit einem Laser, mit einem roten Laser, Impulse von blauen, energiereichen Licht abgegeben hat. Gut, es gibt auch eine Erklärung davon, warum und wie so etwas funktioniert. Mal ganz ehrlich, so richtig verstanden habe ich es nicht. Aber auf jeden Fall ist es wohl so, man beschießt dieses Material mit rotem Laserlicht und bekommt blaue Lichtimpulse zurück. Aus diesem Effekt können die Forscher schließen, dass es sich hier um eine Bildung von Exzitonen handelt. Das heißt also, dieses exotisches Material, muss man eigentlich sagen, das sind Paare aus Elektronen und Elektronenlöchern. Und da wurden die Elektronen ganz hoch in das Leitungsband geschoben. Das ist es eigentlich nur für die Elektroniker, die wissen, was ein Bänderabstand ist und sowas. Und haben dann dadurch eine negative Masse erhalten. Berichtet wurde darüber zum Beispiel auch im Nature Communication. Naja, in unserem Alltag gibt es nichts mit einer negativen Masse. Wir können uns eine negative Masse auch gar nicht so wirklich vorstellen. Zur Erklärung, alles, was wir haben, was wir sehen, hat eine Trägheit. Das heißt, wenn ich das anschieben will, muss ich Energie aufwenden, um es bewegen zu können. Und wenn ich aber jetzt einen Impuls darauf gebe, dann weiß ich, dass ich in der Richtung, in der ich den Puls gegeben habe, diese Materie, diese Masse auch wegbewegt, von mir wegbewegt. Negative Masse würde aber bedeuten, dass ich zum Beispiel irgendwo einen Impuls drauf gebe und das fliegt nicht weg, sondern richtet sich oder bewegt sich in die Richtung, von der der Impuls kam. Also Sie würden auf dem Fußballfeld einen Fußball wegschießen wollen, aber er fliegt rückwärts. Das heißt negative Masse. Ja, und das ist so exotisch, das kann man in unserer normalen Welt eigentlich auch gar nicht verstehen. Das ist nun mal so der Unterschied zwischen unserer normalen Welt und der Quantenphysik, der Quantenwelt, die wir haben. Das bedeutet aber letztendlich auch, dass wir hier möglicherweise auch eine Umkehr der Gravitationskraft haben können. Das heißt, eine Gravitationskraft, die also irgendetwas anzieht, würde, wenn wir sie aus solcher negativen Masse aufbauen würden, dann nicht mehr anziehend, sondern abstoßend wirken. Also Antigravitation. Ja, ist natürlich noch weit weg, da irgendwelche praktischen Sachen zu haben. In der klassischen Physik ist es auch nicht möglich. Und es würde uns nicht nutzen, wenn wir das im Bereich der Teilchen oder Quasiteilchen nachweisen können. Aber vielleicht kann man irgendwann ja doch einmal so etwas in unsere reale Welt zur Anwendung bringen. Diese Exzitonen, also die im Band ganz oben angesiedelt sind, die hat man also in der Universität Regensburg schon beobachtet und man hat Experimente gemacht mit Halbleitermaterial, also hier speziell Wolfram-Dieselenid WSE2. Und im ultrakalten Zustand wurde hier bei Energiezufuhr solche Exzitonen erkannt. Die sind dabei entstanden. Also Teilchen, die aus einem Elektron und einer Elektronenlücke bestehen, virtuelle Teilchen, muss man hier sagen, die wurden jetzt hier weiter untersucht. Also ich will hier gar nicht weiter darum rumfaseln. Es ist nur wichtig zu wissen, man hat also beobachten können, dass es hier Möglichkeiten gibt, virtuelle Teilchen zu erkennen. Ich sag's mal vorsichtig, man kann es ja nicht anfassen, die sich so merkwürdig verhalten. Noch komplizierter beschrieben, aber richtig, ist es in Nature Communications vom 17. September 2021. Also wenn Sie im Internet suchen nach Nature Communications, Ausgabe 17. September 2021, die sprechen da von schmalbandigen, hochliegenden Exzitonen mit elektronennegativer Masse. Und da kann sich der Interessierte, der wahrscheinlich mehr davon versteht als ich, auch ein Bild davon machen, ob man möglicherweise künftig diese Effekte nutzen kann für andere Sachen, für umschaltbare Gravitationen zum Beispiel. Ja, dann gibt es noch etwas, und zwar hat man nachgewiesen, dass Tetraquarks existieren. Das heißt also, Quark besteht aus schweren Charmquarks und leichten Antiquarks. Konnte man bisher so nicht nachweisen. Bisher haben wir immer nur so drei Quark-Konstellationen gehabt. Es gab auch fünf und sechs und sowas. Aber die hier, die sind jetzt langlebiger. Und diese doppelt schweren Tetraquarks, die könnten eventuell sogar die Basis für stabile Vertreter einer exotischen Quarkkombination sein. Dieser Nachweis gelang eigentlich nur dem LHC in CERN. Und die haben es auch erst vergangenen Monat veröffentlicht. Und so richtig wirklich, was man damit anfangen kann, weiß man noch nicht. Es ist eben Forschung. Man forscht eben, man entdeckt es. Diese Quarks, diese Tetraquarks, diese CCC+, die wurden schon in den 1980er Jahren vorhergesagt. Jetzt ist es aber gelungen, dass man sie nachweisen kann. Man denkt jetzt, dass das jetzt also die Möglichkeit ist, um Hadronen, die ebenfalls trotz ihrer exotischen Quarkkombination stabil sind, besser verstehen zu können. An die Elektroniker, die Praktiker unter den Zuhörern. Ja, da gibt es auch etwas, was wir in der Praxis heute noch gar nicht einsetzen können, aber neue Entwicklungen. Auch hier wurde im Bereich der Forschung etwas entdeckt, was eigentlich traumhaft ist. Wir wissen ja, wir können unsere Prozessoren nicht immer schneller machen, weil die Schaltgeschwindigkeit unserer normalen Transistoren, trotz dass sie irre schnell sind, doch irgendwo Grenzen haben. Jetzt wurde ein neuer optischer Transistor entwickelt, der im Prinzip im Labor nachgewiesenerweise schon auf ein einzelnes Photon reagieren kann und dann seinen Schaltzustand ändert. Damit kann dieser neue Transistor etwa 1000-mal so schnell schalten wie ein herkömmliches Bauelement, was wir heute auch in unseren Prozessoren zum Beispiel drin haben. Das ist also weniger als eine Pikosekunde. Eine Pikosekunde, einmal 10 hoch minus 12, also ganz schön viele Nullen hinter dem Komma. Und er benötigt dafür auch ganz, ganz wenig Energie. In dem Fachmagazin Nature hat man das beschrieben, auch mit einigen Grafiken unterlegt. Damit ist es möglich, die Miniaturisierung unserer Computer oder aller elektronischen Bauelemente noch weiter zu reduzieren, und zwar richtig massiv. Diese Photonentransistoren, wenn sie denn dann mal so weit sind, dass man sie wirklich in der Praxis einsetzen könnte, die müssen natürlich, also einmal ein Photon, damit brauchen die so gut wie keine Energie mehr zum Umschalten, und diese eine Billion Schaltoperationen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, pro Sekunde, die sind einfach nur immens. Man kann also innerhalb einer Pikosekunde zwischen 0 und 1 umschalten, aber man muss ja zum Umschalten auch wieder Energie aufwenden. Und diese Energie, die kommt von einem Lichtstrahl oder mit Photonen, muss man sie umschalten. Man muss die natürlich auch auslesen können. Auch das geht nicht nur mit einem einzigen Photon. Aber die Energie, die dafür aufgewendet wird, ist immer noch um Größenordnungen kleiner als das, was wir heute brauchen. Es entsteht also minimale Abwärme. Es wird also minimal Energie verheizt, denn zum Rechnen brauchen unsere heutigen Prozessoren ja auch keine Energie, sondern nur zum Schalten. Weiterhin kann ein solcher Transistor nicht nur als Schalter, sondern auch als Verstärker genutzt werden. Und man hat also hier das war bei IBM im Laboratorium, und zwar hat Anton Zasedatelev vom Kolkovo-Forschungszentrum diese Sache beschrieben, dass man hier im Labor erreicht hat, dass ein solcher, ein einzelner Transistor eine Verstärkung eines eingestrahlten Lasersignals um den Faktor 23.000 erreicht hat. Also es ist schon unglaublich. Auch hier kommt es, wie schon bei dem vorher besprochenen, zu einer Kopplung von Licht und Materie. Und das Material, aus dem dieser Transistor besteht, das ist eine 35 Nanometer Schicht eines organischen Halbleiterpolymers. Und das ist zwischen zwei hochreflektiven Spiegeln. Und wenn nun Licht in diese Mikrokavität hineinkommt, kommt es zu einer Kopplung zwischen Photonen und dem im Halbleiter entstehenden Exitonen. Da sind sie wieder, diese virtuellen Teilchen, aus einem Elektronen- und Elektronenloch. So, also auch hier, diese Entwicklung knüpft quasi an andere Entwicklungen an, und es tut sich im Moment weltweit sehr, sehr viel im Bereich, wo man unsere heutige Halbleiter-Siliziumtechnologie doch ziemlich alt aussehen lassen kann, wenn es denn dann soweit ist. Wie gesagt, Probleme sind also beim Umschalten, dass man von 0 auf 1 schaltet. Probleme sind noch beim Auslesen, denn diese Transistoren, man muss ja auch den Zustand lesen können, wenn sie umgeschaltet haben. Und der Pumplaser, den man dafür braucht, der braucht die meiste Energie eigentlich. Aber auch da versucht man jetzt mit Perovskit-Kristallen eine energiesparendere Lösung zu erforschen. Das machen aber andere Kollegen von dem Forscher, der diesen Transistor selbst entwickelt hat. Denn es ist klar, Und wir müssen natürlich beim Auslesen auch die Sicherheit haben, dass wir das Richtige, den richtigen Zustand erkennen. Und je weniger Protonen für das Umschalten benutzt wird, desto schwächer und undeutlicher ist ja auch das Signal. Und die Trennschärfe zwischen 0 und 1, die liegt bei 60 Photonen, noch bei 160%. Wenn aber das sinkt auf etwa 10 Photonen, dann wird man nur noch so bei einer Trennschärfe von 11% sein. So, und wenn wir nun sagen, dass das Ding zwar schnell schaltet, aber wir können nicht sicher sein, ob wir den Schaltzustand auch tatsächlich richtig lesen können, bringt das nichts. Also es ist noch viel Forschungsaufwand notwendig. Nun, die ersten Ansätze sind da und lassen doch optimistisch in die Zukunft schauen, dass wir unsere heutigen Prozessoren nochmal um den Faktor 1000 beschleunigen können, bei vielleicht einem Tausendstel des Energieaufwands und damit auch einem Tausendstel der Wärme. So, diesmal hat's geklappt mit dem Audio. Ich will nochmal Schluss machen, das war genügend Sachen, die nicht ganz so einfach zu verstehen sind. Und ich werde ein paar Links auch in den Text hineinschreiben, wenn jemand mehr wissen will, dass er dann die Informationen eventuell nachlesen kann, wenn er sich das antun will. Ich will zur Wahl nichts sagen. Dieses Trauerspiel, dass sich da ein deutscher Kanzlerkandidat auf Trumps Spuren begibt nach dem Motto, ich habe aber nicht verloren, na gut, Trump wollte das Amt nicht freigeben. Und man stellt es nicht nur vor, ein solcher Kerl würde Kanzler werden, würdet ihr dann in 4 Jahren genauso handeln wie der Trump und einfach sein Amt nicht räumen wollen. Es ist peinlich, es ist unangenehm, es ist unwürdig, was da passiert. Und ich hoffe, dass unsere neue Bundesregierung in ihrer Zusammensetzung einige Sachen ändert. Mehr Verantwortung für die Umwelt, mehr Verantwortung für die Zukunft, mehr Verantwortung für die Jugend, mehr Infrastruktur und für Kommunikation und so weiter bringt. Mehr Umweltschutz, viel mehr Umweltschutz. Ich kann es nur hoffen. Aber wir werden mal sehen, vielleicht heute Abend, es ist Sonntag, vielleicht haben sie ausgekaspert und es wird schon ein bisschen klarer, obwohl diese sogenannte Ampelkoalition meiner Meinung nach unumgänglich ist. Denn sonst wird es ganz bestimmt in den Parteien und auch im Volk sehr, sehr viel Unruhe geben. So, ich bedanke mich bei den Spendern der letzten Monate. Im Sommer gehen die Spenden naturgemäß runter. Okay, da gibt es 2. Da muss ich einen ganz großen Diener machen, aber schon seit langer Zeit, die wirklich die Sache aufrechterhalten. Herzlichen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, ob ihr genannt werden wollt. Es gibt nämlich einige, die verantwortlich sind, dass wir weitermachen können. Die wollen gar nicht genannt werden. Ja, aber es ist eben drastisch runtergegangen und natürlich gehen im Sommer auch die Werbeeinnahmen drastisch runter. Also deswegen nur noch mal die Erinnerung, wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden und Werbeeinnahmen. Aber pro Werbeeinblendung, wenn sie denn dann angesehen wird bei YouTube, sind es Bruchteile von Cent, die wir bekommen. Bruchteile von Cent. Das kann sich jeder ausrufen, wenn eine Sendung super läuft und wir haben 50.000 Abrufe, mal Bruchteile von Cent. Naja, also davon kann ich mir kein neues Auto kaufen. Noch nicht mal ein hochwertiges Spielzeugauto. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Und dann mache ich für heute Schluss. Nächsten Monat kommt's natürlich wieder pünktlich. Ich werde da nicht noch mal so einen Aussetzer haben wie beim letzten Mal. Aber diese Woche muss ich erst noch mal ein Video machen, welches am Samstag ja schon online gehen soll. Ich weiß auch schon, was ich mache. Und ich weiß, dass viele das interessieren wird. Es ist ein Anti-Wolken-Produkt, um es mal ganz grob zu umschreiben. So, jetzt denken mal darüber nach und hofft mal, dass es was ist, was euch auch interessiert. Davon bin ich überzeugt. Und dann mache ich Schluss für jetzt und für hier und für heute. Tu den Daumen nach oben und sage, immer einen optischen Transistor übrig behalten. Bis bald und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.